Deutschlandfunk Kultur. Religionen. Mit Christopher Ricke.
Ich wünsche einen schönen Sonntag. Na, nicht ganz. Nicht Händels Messiah, sondern bitte Netflix Messiah.
Syrien, Israel, Jordanien, Mexiko.
Du bist von der CIA.
Sie kommen ganz schön rum.
Liegt in der Natur meines Werks.
Und was ist das für ein Werk?
Gottes Werk.
Und Gott möchte sie hier haben. In Texas, in einer Strafanstalt.
Vorerst.
Binge-Watching machen wir also. Wir schauen uns eine ganze Serienstaffel auf einmal an und dann auch noch dem Radio. Messiah, eine Fernsehserie, die Jesus in die Gegenwart bringen soll. Die erste Staffel steht seit Jahresanfang online und Kirsten Dietrich sagt uns, ob es sich lohnt oder ob wir lieber die Finger davon lassen sollen.
Um das gleich klarzustellen. Ich liebe Fantasy, seit ich mit 15 zum ersten Mal den Herrn der Ringe gelesen habe. Ich liebe auch Mystery-Serien, Akte X, Twin Peaks, Stranger Things. Und ich habe evangelische Theologie studiert. Die perfekte Kombination also für Messiah, eigentlich. Vor Damaskus stehen die Truppen des IS. Jetzt kann nur noch ein Wunder helfen. Und das kommt prompt. So geht es los bei Messiah. Während die Geschütze einschlagen und sich ein Sandsturm erhebt, steht ein junger Mann mit intensivem, aber mildem Blick auf einer Säule und predigt. Durch die 43 Tage des Sandsturms hindurch. Am Ende ist Damaskus gerettet und ein neuer Messias geboren. Vorher Hoffnungslose sehen deshalb in dem jungen Mann den wiedergeborenen Jesus und folgen ihm. Und schon schaut auch der CIA zu und sieht nicht den Glauben, sondern die mögliche Gewalt.
Masih ist arabisch und bedeutet Messias.
Haben wir da eine Sekte?
Möglich wär's. Der IS hat ständig apokalyptische Propaganda wie diese verwendet, mit großem Erfolg.
Der angebliche Messias lässt die schlimmsten geopolitischen Albträume wahr werden. Er führt tausende muslimische Palästinenser an die israelische Grenze, verschwindet aus israelischer Haft, bringt erst am Felsendom in Jerusalem Pilger, Touristen und Militär in Aufruhr, bevor er einen augenscheinlich erschossenen Jungen wieder zum Leben erweckt.
Wir wissen nicht, zu wem er gehört.
Und was wissen wir über ihn?
Genau das macht mir Sorgen. Er erschien aus dem Nichts und führt nun verzweifelte Menschen in die Wüste.
Und als ob der daraus folgende Aufruhr im Nahen Osten nicht schlimm genug wäre, taucht der neue Messias dann mitten in einem Tornado im ländlichen Texas auf. Während die einen Hoffnung für ihr Leben finden, macht sich der örtliche Prediger in bester Absicht daran, diesen Wundertäter mit kirchlichen Mitteln zu managen. Und die Einwanderungsbehörde verhaftet den Messias erstmal. Nur eines schafft niemand. Eine klare Absichtserklärung aus dem Mund des jungen Mannes mit dem schönen, langen, schwarzen Haar und dem gepflegten Hipsterbart zu bekommen.
Je mehr Sie kooperieren, desto mehr kann ich Ihnen helfen.
Ich brauche keine Hilfe. Gott kümmert sich.
Aber was, wenn ich zu Gottes Plan gehöre?
Das tust du.
Dann sagen Sie mir, was sein Plan ist. Erleuchten Sie mich.
Ich wünschte, es wäre so einfach.
Als Theologin finde ich das wirklich spannend. Denn das, was in der Bibel vom Messias erzählt wird und was sich in der religiösen Tradition daraus entwickelt hat, das ist ja auch offen und unbestimmt. Dass das Versprechen eines gottgesandten Erlösers für diese Welt mit all ihren Kämpfen mit einem Kind in der Krippe endete, dass also der Jesus der christlichen Kirche dieser Messias ist, das haben nur die Christen den biblischen Texten entnommen. Und selbst die glauben, dass es noch ein Ende der Zeiten gibt, an dem dieser Messias noch einmal auf die Erde zurückkehren wird.
Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst.
Wer sind Sie?
Hamila.
Hamila. Wissen Sie denn, was das bedeutet?
Ja.
Ja? Sie sind also das Wort.
Der Messias in der Serie Messiah spricht Arabisch, Hebräisch und Englisch. Die Suchenden in jeder Sprache und jeder Religion hören aus seinen Worten den Ruf, tja, wenn schon nicht unbedingt zu Gott, so doch zumindest zu einem besseren, erfüllteren, wahreren Leben. Und die Mächtigen fürchten die Folgen. Was passiert, wenn die staunende Menge den Messias nicht nur mit dem Handy filmt, sondern das auch in gemeinsame Handlungen umsetzt? Messiah bearbeitet das mit den Mitteln der Agentenserie. Und da hebt die Medienbeobachterin in mir mahnend die Hand. Denn alles, also gefühlt wirklich alles daran, habe ich so ähnlich schon gesehen. Mal nach Zahlen mit der CIA. die abgedunkelten Konferenzräume, die Intrigen der Präsidentenberater auf hoher Ebene, den israelischen Agenten mit kaputter Familie und großer Schuld, den schmierigen Tele-Evangelisten und natürlich die Hauptfiguren. Der Messias, der aussieht, wie die Jesusbilder der Nazarener aus dem 19. Jahrhundert ausgesehen hätten, wenn die Maler die Herkunft ihres Sujets ernst genommen hätten, und der immer mild für jede Frage eine Gegenfrage hat. Und dann die taffe CIA-Agentin Eva, die alles für ihren Job geopfert hat. Ausgerechnet Eva, die erste Frau. Eva, die natürlich wie keiner sonst der persönlichen Erlösung durch diesen Messias bedarf, sei er nun echt oder falsch.
Du dienst am Altar der CIA. Du hast alles dieser einen Idee geopfert, aber nachts, da liegst du in deinem Bett und fragst dich, ob es das wert war, alles dafür aufzugeben. Gott hört die Tränen, die du nicht weinen willst.
Sie wissen gar nichts über mich.
Ich kenne deinen Schmerz. Er wird vergehen.
Jeder in dieser Serie ist so, wie man es erwarten kann. Auch die fanatischen religiösen Führer auf muslimischer Seite, denen dieser neue Prediger nicht nah genug am Wortlaut der Tradition bleibt. Und da hat auch die faszinierende Offenheit des Was-wäre-wenn, hat der flirrende Glaube in Messiah sein Ende. Wo das Wirken des Messias in Aufruhr mündet, hat dieser Terror ein muslimisches Gesicht. Und nur ein muslimisches. Bei den Christen brennt höchstens mal eine Kirche, aber die stand eh leer. Irgendwie verständlich also, dass es vor allem aus muslimischen Ländern Kritik an den religiösen Aussagen der Serie gibt. Ich würde mich ansonsten dem Aufseufzen über die an Langeweile grenzende handwerkliche Routine anschließen und habe mir trotzdem beim Schauen von diesem Medienmessias inhaltlich spannende Fragen stellen lassen. Danach nämlich, was eigentlich Glauben ausmacht in einer gleichzeitig faktenbesessenen und sich nach Wundern sehnenden Zeit.
O Herr, Messiah bei Netflix. Kann man gucken, muss man nicht. Was war das für ein Erdbeben im Vatikan in der vergangenen Woche? Manche sagen schon Benedict Gate, die andere sprechen von einer Zölibatsposse oder gleich vom Krieg der Päpste. Die Bewahrer und die Reformer in der katholischen Kirche, beide Lager sind in Position und es gibt Zeichen, die man deuten kann. Zum Beispiel das hier. Papst Franziskus hat eine Frau in die Regierung des Vatikan berufen in der vergangenen Woche. Eine Frau. Unserem ehemaligen Vatikan-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler geht das Heckmeck im Vatikan ziemlich auf die Nerven.
Eigentlich hatte ich das mal für eine gute Idee gehalten. Ein Papst tritt zurück, wenn er spürt, dass er nicht mehr die Kraft hat, sein Amt auszuüben. So weit, so menschlich. Und weil es das jahrhundertelang nicht gegeben hatte, hatte dieser Schritt von Josef Ratzinger alias Benedikt XVI. Im Februar 2013 historische Größe. Doch danach begannen die Probleme. Die Ankündigung Benedikts, er werde von nun an für die Welt verborgen leben, klang ja auch noch ganz vernünftig. Leider nur wurde diese Ankündigung nie wahrgemacht. Schon als Benedikt und seine Entourage damals in den ersten Wochen nach dem Rücktritt die Äußerlichkeiten regelten, hätten einem Zweifel kommen können. Papa Emeritus wollte der Altpapst fortan genannt werden, gerne auch mit der Anrede Eure Heiligkeit. Das weiße Gewand, das Markenzeichen schlechthin für den Pontifex, wollte Benedikt auch nicht ablegen. Und dann faselte Erzbischof Georg Genswein, sein engster Mitarbeiter, auch noch etwas von einem erweiterten Papstamt mit einem aktiven und einem kontemplativen Teilhaber. So als ob es ein Papstamt mit zwei Körpern gäbe oder eben doch zwei Päpste. Die Wahrheit ist, dieser kontemplative Teilhaber, wenn man ihn denn so nennen will, macht seinem Nachfolger Franziskus als eine Art Nebenpapst das Leben schwer. Denn es ist nicht bei der stillen Kontemplation geblieben. 2016 zum Beispiel erschien ein Buch von ihm mit dem Titel »Letzte Gespräche«. Es waren natürlich nicht die letzten. Mal hielt er eine öffentliche Rede oder schrieb einen Text und immer erregten seine Worte Aufsehen. Viele schauten ganz genau hin, wie der alte Papst zum Neuen steht und wie es um die theologische Kontinuität bestellt ist. Da gab es viel an Interpretationsstoff und einige der Texte von Benedikt gehen ja auch ans Eingemachte. So wagte er die steile These, dass die Lockerung der Moral durch die 68er in Wahrheit für die vielen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche mitverantwortlich sei. Und jetzt äußert er sich zum Thema Zölibat, das in der katholischen Kirche ein Minenfeld ist. Man kann es nicht anders sagen. Das Timing ist gut gewählt, denn es wird ein Text von Papst Franziskus erwartet, in dem er zum Zölibat Stellung nimmt. Da grätscht ihm der Altpapst rein. Mal abgesehen davon, was man inhaltlich davon hält, muss man feststellen, dass Josef Ratzinger ein massives Rollenproblem hat. Nun könnte man ihm zugutehalten, dass er 92 Jahre alt ist, dass viele der Ultrakonservativen an der römischen Kurie und außerhalb, denen die mitunter eher liberalen Töne von Papst Franziskus zu weit gehen, sich nur zu gerne auf den Papa Emeritus berufen, ihn für ihre Sache, für die reine Lehre einspannen. Aber das muss er ja nicht mitmachen. Die regelmäßigen Besucher, die Benedikt empfängt, berichten, er sei körperlich schwach, aber geistig noch voll da. Man muss also davon ausgehen, er weiß, was er da tut. Von Josef Ratzinger heißt es ja immer, er sei ein brillanter Theologe, ein messerscharfer Denker. Insofern darf man ihm in seinen Äußerungen schon eine gewisse Absicht unterstellen. Und Ratzinger weiß natürlich auch, was die wichtigste Aufgabe eines Papstes ist, nämlich die Herde zusammenzuhalten, für die Einheit der Kirche zu sorgen. Mit seinem Verhalten aber tut er das Gegenteil, er schadet seinem Nachfolger und trägt zur Spaltung der katholischen Kirche bei. Vielleicht war sein Rücktritt so gesehen doch keine gute Idee.
Ein Zwischenruf unseres ehemaligen Vatikan-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Das ist tief in unsere Kultur geschrieben, dass man auf die Schwachen achtet. Das ist ja auch eine Kernaussage des Christentums. Zum Beispiel in den 10 Geboten heißt es, du sollst Vater und Mutter ehren. Und bei den Evangelisten lesen wir, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Es gibt also verschiedene Lebensalter, die schon in den biblischen Texten eine große Rolle spielen. Und natürlich spielen solche Lebensalter auch in unserer Gesellschaft eine Rolle. Und der evangelische Theologieprofessor Christian Gretlein hat jetzt seine theologische Theorie vorgelegt. Sie ist als Buch erschienen und sie heißt genau so: Lebensalter. Guten Tag, Professor Gretlein.
Ja, guten Tag.
Es ist ja jetzt nicht der starke, der schaffende Mensch, der bei Jesus vorne steht, sondern der Schwache und der Schutzbedürftige. Kindern gehört das Himmelreich, habe ich gerade gesagt. Und die Schwachen, die sind ja nicht so wie die, die voll leistungsfähig sind. Das passt ja irgendwie nicht zur Leistungsgesellschaft, geschweige denn zu Charles Darwin.
Überhaupt nicht. Das passte aber auch schon zur Zeit Jesu nicht in seine Gesellschaft. Weil wenn Sie im Neuen Testament nachschauen, dann versuchen die Jünger zu verhindern, dass kleine Kinder zu Jesus gebracht werden. Und er interveniert dann und sagt, die sind in besonderer Nähe, stehen in besonderer Nähe zum Reich Gottes. Also dieses Problem haben wir wohl schon länger.
Und diese Intervention vor 2000 Jahren, wirkt die bis heute?
Die ist weitgehend verschüttet worden. Ich denke mir, christentumsgeschichtlich kann man da ein paar Daten aufrufen, dass zum Beispiel Kinder im 12. 13. Jahrhundert von der Eucharistie ausgeschlossen wurden oder Ähnliches, wo ganz deutlich dieser Grundimpuls Jesu verloren gegangen ist, auch dieser Impuls.
Und wie ist es heute?
Es gibt erste Ansätze, das wieder zu entdecken, und zwar durchaus erstmal sozusagen durch Fremdprophetie gesteuert, und zwar im Zuge pädagogischer Aufbrüche am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts kamen wieder Kinder und ihre Eigenart und Besonderheit und auch ihre Ausstrahlung neu in den Blick. Und das wurde dann im Laufe des 20. Jahrhunderts auch in theologischen Entwürfen zum Teil wieder aufgenommen.
Also wenn ich sage, lass die Kinder zu mir kommen, ist eine sehr populäre Bibelstelle, dann gilt das wirklich erst für die jüngere Vergangenheit.
Genau. Sie brauchen nur mal ikonografisch sich im Mittelalter anschauen, wie diese Geschichte dargestellt wurde. Das sind meistens die zum Herrn gebrachten Kinder, erwachsene Männer, die da hinzutreten. Also man hat diese Geschichte sehr stark adaptiert in die eigene Lebenswelt, in der vor allen Dingen die erwachsenen, leistungsfähigen Männer eine Rolle spielten. Frauen waren sowieso da exkludiert. Und Jesus unterscheidet nicht zwischen Männern und Frauen, also zwischen Mädchen und Jungen, sondern er meint offensichtlich beide.
Jetzt dürfen also im 21. Jahrhundert und auch im 20. die Kinder wieder ihren Platz einnehmen in der Verkündigung. Aber gilt das jetzt nur sonntags in der Kirche oder gilt das auch werktags in der Gesellschaft?
Wenn die Kinder ihren Platz in der Verkündigung einnehmen könnten, wäre ich sehr froh. Ich glaube, da stehen auch unsere Kirchen vor ganz, ganz großen Aufgaben. Nach wie vor werden die meisten Feiern des Heiligen Mahls oder der Eucharistie, wie katholische Geschwister das nennen, ohne kleine Kinder gefeiert. Die werden nach wie vor exkludiert. Also da steht uns etliches bevor. Und ansonsten haben wir eine Gesellschaft eingerichtet, in der meistenteils Kinder keinen Zutritt haben. Bestes Beispiel unser Straßenverkehr.
Ich bleibe noch mal kurz in der Kirche, ich gehe in meine eigene. Also da dürfen die Kleinen, nachdem sie während der Lesung und dem Evangelium in einem Nebenraum kindgerecht betreut worden sind, dann doch zum Vater Unser mit in den Altarraum. Ist das schon ein erster Schritt?
Das ist sicher ein erster Schritt. Bloß für mich wäre ganz wichtig doch die gemeinsame Mahlfeier, weil die uns Christen miteinander verbindet. Und da kann man in der Tat dann auch die Orthodoxen als Vorbild nehmen, bei denen bei der Taufe auch von Kleinkindern selbstverständlich dazugehört, dass da das Kind vom Finger des Priesters ein Stück Wein ablutscht, um mit dabei zu sein.
Jetzt sortieren Sie in Ihrem Buch Lebensalter so Kindheit, Jugend, Erwachsensein, Altsein. Kann man diese vier Phasen eigentlich klar voneinander abgrenzen?
Nein, das kann man sicher nicht. Wobei in meinem Buch schreibe ich sogar vorsichtiger von Kindheiten im Plural. Da wird ganz deutlich, dass viele kulturelle Kontextualisierungen im Hintergrund stehen. Es gibt also nicht die Kindheit, und Jugend ist sowieso eine Phase, die es erst seit Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts gibt. Und beim Alter leben wir wohl gegenwärtig in einer Phase, in der sich das wieder ausdifferenziert. Wir sprechen von dritten und vierten Lebensalter, also etwa 60 bis 75 und darüber. Also das ist ständig im Wandel diese Unterteilung. Ich habe es eben nur versucht, sozusagen eine Grundschematisierung vorzunehmen.
Man kann es ja noch ein bisschen einfacher formulieren, wenn man sagt, der Mensch beginnt und endet hilfsbedürftig.
Ja.
Und das rahmt die Zeit der Eigenständigkeit, der Selbstständigkeit, in der man leistungsfähig ist, zeugungsfähig, familienfähig, gesellschaftsfähig. Jetzt haben wir aber gerade auch darüber gesprochen, dass biblisch gesehen auch diese Phasen, in der der Mensch eine besondere Zuwendung braucht, ihren eigenen Wert hat. Wie wird der definiert?
Der Grundwert ist offensichtlich, dass hier die Grundbestimmung des Menschen am deutlichsten zum Ausdruck kommt, und zwar sein Angewiesensein. Offensichtlich sind wir Wesen, die wesentlich vom Angewiesensein her leben und erst dann aktiv werden können. Das ist ja etwas, was uns auch die Pädagogik belehrt. Erstmal muss ich den zu Erziehenden eine Zuwendung zuteil werden lassen, und dann kann ich von ihnen was fordern. In unserer Leistungsgesellschaft haben wir das aber weitgehend umgedreht. Wir fordern von den Menschen etwas, und das angewiesen bedürftig sein tritt eher zurück.
Dieses angewiesen und bedürftig sein ist ja nicht immer und unbedingt ans Lebensalter geknüpft. Es gibt ja auch die Pflegebedürftigen in jüngeren Jahren. Es gibt die Behinderten, die dann, naja, mehr oder weniger in Heime aufgeräumt werden.
Genau. Und auch da, glaube ich, geht unsere Gesellschaft viel verlustig. Also ich selber spreche nicht mehr von Behinderten, sondern von Menschen mit Behinderungserfahrung. Denn Menschen mit Einschränkungen machen besondere Erfahrungen, und gerade in diesem Angewiesensein können sie uns, die wir nicht diese Einschränkungen haben, wichtige Hinweise zur Gestaltung unseres Lebens geben.
Zum Beispiel?
Dass wir eben unser Leben als dankbar erleben, als etwas, was wir uns nicht selber verdanken, sondern was uns geschenkt wurde. Und Geschenke sind auch nicht immer auf Dauer angelegt, sondern sie sind im Moment zu genießen.
Es ist nur in der Praxis wirklich schwierig. Also meine Mutter, 84 Jahre alt, ist noch nicht angewiesen. Die lebt noch selbstständig, aber sie lebt weit weg von ihren Kindern. Nicht etwa, weil sie weggezogen ist, sondern weil die Kinder weggezogen sind. Und wir sind froh, wenn wir sie ab und zu besuchen können.
Ja, das ist sozusagen der Preis, den wir für eine gewisse Mobilität bei uns zahlen. Ich denke mir, wir haben hier ein Konzept eben überreizt. Sicher ist, Ablösungsprozesse schenken auch Freiheit, aber es ist die Frage, ob Freiheit ein absoluter Wert ist oder ob Freiheit gegründet ist in einer gewissen Abhängigkeit. Der große evangelische Theologe Schleiermacher hat von der schlechthinigen Abhängigkeit des Menschen gesprochen, die erst Freiheit ermöglicht. Und da, glaube ich, hat er was Wichtiges erkannt.
Schauen wir mal zu einer zentralen Aufgabe der Kirchen. Das ist ja die Sinngebung im Leben. Und wenn ich in die Kirchen schaue, sind im besten Fall ein paar ganz junge dabei, in jedem Fall aber viele, viele alte, die dann überrepräsentiert sind. So die zwischen 18 und 50, die fehlen irgendwie. Also wenn man sagt, die Kirche muss an die Ränder der Gesellschaft gehen, meint das auch die Altersränder?
Darf ich eine kleine Korrektur
vornehmen? Bitte korrigieren Sie mich.
Und zwar beim Begriff Kirche. Wenn Sie vom Neuen Testament her denken, kommt Kirche in vier Sozialformen vor. Als Haus, als Kirche im Ort, als Kirche in der Landschaft und weltweit. Wir haben uns angewöhnt, die beiden mittleren Formen als die Kirche zu bezeichnen. Mich interessiert zum Beispiel sehr viel mehr die Mutter, die am Abend mit ihrem Kind betet. Das ist zweifellos Kirche. Also da partizipieren sehr viel mehr Menschen an Gott und seiner Gnade im bewussten Sinn, als wir uns das, wenn wir in Kirchengebäude schauen, so klar machen.
Also geht die Kirche raus aus der Kirche?
Genau. Also die Kirche hat selber Kirche vom Neuen Testament her verengt im Begriff. Und wir haben das auch umgangssprachlich so übernommen und es ist, glaube ich, ganz wichtig, das entsprechend wieder zurückzufinden. Es ist zum Beispiel sehr schön, Martin Luther spricht von der Mutter, die mit ihrem Kind betet, von einer Bischöfin. Das ist die eigentliche Bischöfin, nicht der, der irgendwie besondere Weihen hat und in irgendeinem Ex-Kathedra-Moment sitzt. Also insofern ist das auch nichts Revolutionäres, so etwas, was durchaus schon von anderen auch lange vorher gedacht wurde.
Der evangelische Theologieprofessor Christian Gretlein, er hat eine theologische Theorie vorgelegt. Sie ist als Buch erschienen und das heißt Lebensalter. Vielen Dank, Herr Gretlein.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Religiöse Minderheiten haben es in vielen Ländern schwer. Wie schlimm das sein kann, das erleben zum Beispiel Muslime in China, in Indien oder in Myanmar. Mit der Unterdrückung des Islam in verschiedenen Ländern hat sich eine Konferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten beschäftigt, an der unser Autor Thilo Guschas teilgenommen hat.
Es gibt rund 500 Millionen Muslime außerhalb der islamischen Welt. Sie leben als religiöse Minderheiten in Gesellschaften mit unterschiedlichen Religionen, Ethnien und Traditionen. Der Internationale Rat der muslimischen Gemeinschaften soll die Gläubigen vor einer Vereinnahmung durch politische Strömungen, Gewalt und Extremismus beschützen. Außerdem sollen das Gute und eine allgemeine Offenheit für Zusammenarbeit gestärkt werden. Und drittens ist es doch ganz natürlich, dass sich eine religiöse Gemeinschaft zusammenschließen will.
Sagt Mohammed Beshari, Generalsekretär des Rates, der 2018 in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründet wurde und internationale Konferenzen ausrichtet, um muslimische Gläubige in aller Welt zu vernetzen. Besharis Appell für eine ausgewogene Integration klingt weitsichtig. Eine Vision für gesellschaftlichen Frieden, die nötig ist. Ich bin Islamwissenschaftler und habe viele Länder bereist, in denen es einen Teufelskreis aus Ausgrenzung und Abschottung der muslimischen Minderheit gibt. An der ersten Konferenz des Rates Ende Dezember in Abu Dhabi nehme ich zusammen mit 250 Gästen und Delegierten muslimische Organisationen teil. Ganz offenkundig inspiriert diese Veranstaltung. Der junge IT-Dozent Inusar Akanzoke Al-Hassan etwa will das Islambild in seiner Heimat Ghana verändern.
I think that is wrong. The narrative has been wrong for so many years. And then we want to see how deep and change the narrative that Islam is not about blood, it's not about killing. Islam is about peace, living with people of different faiths, living in harmony in whichever country that you are in.
Seine Heimat Ghana habe mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen, mit Schwierigkeiten im Erziehungssystem und bei der Abwasserentsorgung. Dies seien die Probleme des Landes, nicht die, wie er sie nennt, Friedensreligion Islam. Eine Analyse, die schlüssig und auf andere Länder übertragbar klingt, wie vieles auf dem Kongress. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass sich die Veranstaltung stillschweigend auf eine bestimmte, gemäßigte Ausprägung des Islams beschränkt und dass zum Beispiel liberale Auffassungen ausgeblendet werden, wie die, dass auch Lesben und Schwule zur Gemeinschaft der Muslime gehören und sich das auch theologisch legitimieren lässt. Na und? Sagt die Teilnehmerin Amna Hellström, schulterzuckend, als ich sie darauf anspreche. Hellström ist in Schweden als Creative Designer bei einem internationalen Konzern tätig und als Vertreterin ihrer lokalen muslimischen Community bei der Konferenz dabei.
Ich kenne ja nicht alle Delegierten, aber die Konferenz ist eine offene Veranstaltung. Alle, die hier zuhören wollen, können das doch tun.
Dass alle zuhören können, heißt aber noch lange nicht, dass man über alle Themen offen redet. Wobei passives Zuhören nicht das gleiche ist wie ein offenes Thematisieren. Hinter dem Kongress steht ein politisches Kalkül. Im autokratisch regierten Golfstaat, in dem er ausgerichtet wird, herrscht die Angst, die Muslimbrüder könnten oppositionelle Stimmungen im Land bündeln und die Regierung ernsthaft bedrohen. Diese Furcht spiegelt sich in der Außenpolitik der Vereinigten Arabischen Emirate. Zusammen mit Saudi-Arabien unterstützen sie die ägyptische Regierung, die Anhänger der Muslimbruderschaft brutal verfolgt. Da geht es nicht bloß um spirituelle Unterstützung, sondern um Milliarden harter Petrodollars. Als ich den Generalsekretär des Rates Mohammed Beshari mit dem Thema Muslimbrüder konfrontiere, findet er deutliche Worte.
Auf Krieg muss man mit Krieg reagieren, um Frieden zu erzielen. Man muss vorgehen gegen Ideologien, die von außen hereindringen, das Gedankengut der Muslimbrüder und des politischen Islams.
Beshari führt ein Beispiel aus Deutschland an. Die selbsternannte Scharia-Polizei in Wuppertal. Dass deren Auftreten bald 6 Jahre her ist und die 7 Täter zu Geldstrafen verurteilt wurden, erwähnt er nicht.
In Deutschland gibt es eine Gruppe, die öffentlich die Scharia durchsetzen will. Was soll das? Deutschland muss sich vom Einfluss der Türken befreien, von anderen Staaten, von Salafisten, von Muslimbrüdern und all diesen Gruppen.
Mit dem Bezug zur Türkei meint Beshari, dass es in Deutschland Imame gibt, die aus der Türkei bezahlt und beeinflusst werden. Dies ist auch in Deutschland umstritten. Doch Beshari wirft alles in einen Topf. Salafisten, Muslimbrüder, türkische Imame. Es geht ihm offenbar nicht um eine Analyse, sondern um eine politische Weltsicht. Er appelliert:
Es gibt doch viele Institutionen in Deutschland, die sich mit dem Islam befassen. Zentren, wissenschaftliche Institute. Zu ihnen muss Vertrauen aufgebaut werden. Und die Tür zu äußeren Einflüssen muss geschlossen werden.
In diesem Licht erscheint der Rat als ein Think Tank gegen die Muslimbrüder, der die Herrschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten stabilisieren soll. Ein Instrument zur Machtsicherung. Dafür zahlen sie auch die Reisekosten, die für diesen Radiobeitrag entstehen. Doch ich kann der Konferenz auch positive Seiten abgewinnen. Ich lerne weltläufige und friedensbewegte Muslime aus England, Holland, Kanada, aus Japan und von den Fidschi-Inseln kennen. Sie wissen sehr wohl, dass alles seinen Preis hat. Sie nutzen den Kongress zur Vernetzung, um ihre Position zu stärken. Dafür nehmen sie in Kauf, dass die Veranstalter ihre eigenen politischen Ziele verfolgen.
Ein arabischer Think Tank will Muslime in der Diaspora stärken. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Die deutschen Muslime brauchen deutsche Imame, Vorbeter. Da sind sich weite Teile der Gesellschaft einig, sich auf, in Anführungsstrichen, Importimame zum Beispiel aus der Türkei zu verlassen. Das ist nicht unbedingt hilfreich, da gab es ja in den vergangenen Jahren auch reichlich Kritik. Also Aufbruch. An der Uni Osnabrück ist man dabei, mit einigen islamischen Verbänden eine unabhängige Imamausbildung aufzubauen. Aber auch der Islamverband DİTİB setzt jetzt neben dem Imam-Import aus der Türkei auf die eigene Ausbildung Made in Germany. Ita Niehaus.
Mit Kicker, mit Billard. Hier treffen sich unsere Jugendlichen sehr viel.
Zu Besuch in der DİTİB-Gemeinde in Dissen bei Osnabrück in Niedersachsen. Sie ist eine von rund 860 Moscheen des Islamverbandes. Wie in den meisten DİTİB-Gemeinden arbeitet hier ein Imam aus der Türkei.
Wir waren ja bis jetzt sonst auch zufrieden. Das Einzige, wenn die kein Deutsch können, dass dann immer einer für die da sein muss.
Die 41-jährige Söngül Akünlü engagiert sich im Vorstand der Gemeinde. Von der neuen DİTİB-Akademie in der Eifel hat sie schon gehört. Sie findet es gut, dass der Islamverband nun auch Geistliche in Deutschland ausbildet, die hier aufgewachsen und sozialisiert sind.
Dann sind sie auch natürlich hier auf eigenen Füßen. Man wäre als komplette Gemeinde auch aktiver. Natürlich wäre das auch super, wenn da dieses Pädagogische mit reinkommt, was viel fehlt und bei uns natürlich auch. Gerade für die Jugendlichen, die wir ja auch eine ganze Menge hiervon haben.
Mehmet Özşahin, der Vorsitzende der Gemeinde, ist ebenfalls gespannt auf die ersten Absolventen der neuen DİTİB-Akademie.
Weil unsere Kinder verstehen Türkisch, aber kapieren sie nicht alles. Auch wenn hier Geborene Imam, dann kommen unsere Kinder, weil gleiche Kultur hat. Das finde ich super.
Die 2-jährige praxisorientierte Ausbildung setzt ein abgeschlossenes Studium der islamischen Theologie voraus. Die meisten der 22 Teilnehmer des jetzt beginnenden Ausbildungsjahrgangs haben das Studium in der Türkei absolviert. Nun lernen die jungen Männer und Frauen, was sie für den Gemeindealltag brauchen. Koranrezitation etwa, Predigen oder Seelsorge. Frauen dürfen allerdings in DİTİB-Gemeinden nicht das Freitagsgebet leiten. Zekeriya Altu, zuständig bei DİTİB für Außenbeziehungen, sieht ansonsten für Männer und Frauen mehr oder weniger die gleichen Aufgaben.
Sie sollen zu Gemeindepädagogen und zu Religionsbeauftragten ausgebildet werden. Unsere Gemeinden werden im Rahmen zum Beispiel der Jugendbetreuung, Kinderbetreuung, auch der sozialen Angebote eine viel stärkere Unterstützung auch bekommen können. Also für uns ist das ein sehr, sehr großer Schritt.
Auch Markus Kerber, Staatsminister im Bundesinnenministerium und Organisator der Deutschen Islamkonferenz, sieht in der neuen DITIB-Akademie vor allem ein positives Signal.
Je mehr man mit den jüngeren Generationen spricht, desto mehr wollen die einen selbstbewussten, einen deutschen, natürlich auf der Türkei beruhenden Islam, der aber hier beheimatet ist, mit deutscher Sprache, mit deutschen Organisationsstrukturen. Und dieser organisatorische Abnabelungsprozess, der ist nicht ganz so einfach.
Die Berufsausbildung werde DITIB, so Zekeriya Altu, aus eigenen Mitteln finanzieren. Doch wolle man auch künftig mit der türkischen Religionsbehörde Diyanet zusammenarbeiten. Eine finanzielle und ideologische Abhängigkeit von der türkischen Regierung, wie immer wieder beklagt, bestehe aber nicht.
Die DITIB ist politisch schon immer neutral gewesen.
Rauf Ceylan, Religionspädagoge am Institut für Islamische Theologie in Osnabrück, ist da eher skeptisch.
Das Gesicht wird sich ändern. Heute wird mehr Deutsch gesprochen in Gemeinden, aber das Problem der engen Verbindung zur türkischen Politik ist ja nicht von der Hand zu weisen. Also das wird nicht unabhängig sein.
Die Qualifizierung des religiösen Personals ist für viele Muslime vor allem eine Aufgabe ihrer Verbände. Seit mehr als 30 Jahren etwa bietet der Verband der islamischen Kulturzentren eine nicht-akademische Ausbildung in Köln an. Rauf Ceylan setzt sich dafür ein, eine unabhängige Ausbildungsstätte für alle zu schaffen. Das Osnabrücker Institut für Islamische Theologie hat daher mit einigen muslimischen Verbänden die Initiative ergriffen. Das geplante Kolleg wird vom Bund gefördert und soll, so Ceylan, zum Wintersemester starten.
Die Inhalte sind ja mehr oder weniger gleich. Die werden auch nicht von der Universität vorgegeben. Aber da kann jeder zusammen die praktische Ausbildung absolvieren. Man kann kritisch gemeinsam diskutieren. Es ist pluralistisch und das müssen wir haben.
Söngül Akünlü aus der DITIB-Gemeinde in Dissen kann sich zurzeit nicht vorstellen, später einmal einen Absolventen des Osnabrücker Kollegs zu beschäftigen. Sie will abwarten, wie sich die Ausbildungsstätte entwickelt.
Meine Befürchtung ist, dass meine Religion auf eine andere Ebene, die nicht richtig ist, rübergebracht wird. Meine Religion soll sich auf keine Art und Weise ändern.
Auch Recep Birgen, Vorsitzender des Moscheeverbandes Schura Niedersachsen und Mitglied der islamischen Gemeinschaft Mile Görös, kritisiert das geplante Kolleg.
Es wurde ja im Vorfeld zahlreich öffentliche Äußerungen getätigt, sowohl im Niedersächsischen Landtag als auch auf der Bundesebene. Und das erweckt den Eindruck natürlich bei der muslimischen Community, dass hier versucht wird, eine staatlich kontrollierte Institution aufzubauen.
Der Moscheeverband Schura Niedersachsen geht lieber eigene Wege, und zwar mit den drei anderen norddeutschen Moscheeverbänden der Schura und der Schura Rheinland-Pfalz. Die Verbände haben in dieser Woche ein Konzept für eine gemeinsame Ausbildung der Geistlichen in den rund 200 Gemeinden angekündigt.
Jede Religionsgemeinschaft bildet im Moment in erster Linie für die eigenen Moscheegemeinden das Personal aus. Bei uns finden sich Moscheegemeinden aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Und die haben natürlich auch den Bedarf an dem religiösen Personal.
Warum Recep Birgen sich für eine weitere Ausbildungsstätte stark macht? Das Angebot richte sich ebenfalls an andere Gemeinden und sei auch ein Ausdruck der Vielfalt des Islam, erklärt er. Der Religionspädagoge Rauf Ceylan dagegen beobachtet die Entwicklung mit gemischten Gefühlen.
Konkurrenz belebt auch das Geschäft und ich denke, am Ende wird sich Qualität durchsetzen. Aber ich würde mir wünschen, dass auch die anderen Ausbildungsstätten stärker auch sich öffnen, kooperieren und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht.
Die Imam-Ausbildung made in Germany. Hier ist Deutschlandfunk Kultur. Diesen und unsere anderen Berichte und die ganze Sendung finden Sie im Internet. Ich empfehle gerne unsere DLF-Audiothek. Mein Name ist Christopher Ricke. Ich wünsche noch einen guten Tag.